Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Guten Morgen zusammen. Viele denken, langsam reicht's doch. Langsam ist es doch echt genug mit Corona. Viele haben durch Corona erstmal Freude erlebt und gedacht, wow, jetzt wird mein Terminkalender sehr viel lichter. Vieles wird entschleunigt, vieles läuft langsamer, viele Verpflichtungen entfallen. Endlich kann man sich mal zurücklehnen. Inzwischen merken wir, je länger die Zeit, desto belastender wird dieses Zurücklehnen und dieses keine Perspektive haben, wie lange dauert es denn noch? Viele leiden unter Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit oder dem Problem, jetzt in dieser Zeit eine neue Arbeit zu finden. Und das, wo wir uns am Anfang drüber gefreut haben, wird zur Last. Es gibt Leute, die gerade durch Corona mehr Lasten zu tragen haben. Helden, die an vorderster Front stehen, gerade in helfenden Berufen, in medizinischen Berufen und die dort überlastet werden. Egal, auf welcher Seite du stehst, ob du durch Corona mehr oder weniger zu tun hast, für jeden kann es eine zusätzliche Belastung werden. Dazu kommt die Kontakteinschränkung, die wir seit Monaten haben, die langsam gelockert wird. Auch das ist eine Belastung. Und manche fühlen sich inzwischen so, als würden sie am Boden liegen oder sie liegen tatsächlich am Boden und können es gar nicht mehr anders ausdrücken. Wenn du am Boden liegst, so das Thema der heutigen Predigt. Ich habe einige Zitate von Menschen, denen es so geht. Eindrückliche Bilder, die Samuel Pfeiffer, Psychiater, zusammengestellt hat in seinem Heft Stress und Burnout. Da sagt jemand, wie eine Raketenstufe, die ausgeglüht und nutzlos ins Meer fällt. Ein anderer sagt, wie ein Haus, das ausgebrannt ist, aber die Fassade steht noch. Jemand anders sagt, wie ein Marathonläufer in der Wüste. Ich kann weder vorwärts noch rückwärts. Jemand anders sagt, wie ein leerer Akku. Oder Bankrott, bei meinem Energiebudget habe ich dauernd auf Pump gelebt, permanent überbucht, ich muss ein neues Budget machen und abbezahlen. Ich fühle mich wie ein Wolf in der Falle, schmerzhafte Neuorientierung, die nicht ohne Verluste geht. So fühlen sich Menschen laut eigener Aussage, die am Boden liegen. Es geht um diesen großen Komplex, des Burnouts, der Depression, der Erschöpfung. Wir kennen eine Person aus dem Alten Testament, die erschöpft war. Ein Mensch, der ein Held im Glauben war, der im Neuen Testament an verschiedenen Stellen vorbildlich als Glaubensheld genannt wird. Er hat Wunder erlebt, er war ein Mann Gottes, er wird an vielen Stellen zitiert, er wird wieder erwartet im Neuen Testament, dass er noch einmal wiederkommt. Ich spreche von Elia. Und gerade dieser Mann, der nur in wenigen Kapiteln der Bibel erwähnt wird, aber doch so eine weitreichende Nachwirkung hatte, er fiel in eine tiefe Krise. Heute würde man vielleicht sagen, in einen Burnout, in eine Erschöpfungsdepression. Manches von dem, was wir lesen über Elia, scheint mir typisch für diese Art von Erkrankung. Aber was mir viel wichtiger ist, wie begegnet Gott dem Elia in dieser Krise? Auch das ist typisch für Gott, für Gottes Handeln. Und ich lese den heute etwas längeren Text aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 18. Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit entfernt und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können, und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug mit Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm, kehre auf deinem Weg zurück durch die Wüste und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten. Wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Zugegeben, hier ist viel von Tod und Sterben und Töten die Rede. Was war passiert? Isabel, die gottlose Frau von Israels König Ahab, hat alle Propheten Gottes ausgerottet, alle Propheten in Israel, die für Gott da waren, für den Gott Israels. Fast alle. Einige wurden bewahrt. Aber sie dachte, sie hätte alle ausgerottet. Elia holt das ganze Volk Israel und die Priester des Baal, eines Götzen, den Isabel verehrte, zum Berg Karmel, ganz im Norden von Israel. Und es werden dort zwei Opferstiere hingetragen. Und dann gibt es einen Wettbewerb. Die Baalspriester sollen dafür sorgen, dass Baal Feuer vom Himmel fallen lässt, um diesen Stier zum Brennen zu bringen als Brandopfer. Und danach würde Elia beten zum Gott Israels, dass er das Opfer, den Opferstier, zum Brennen bringt als Brandopfer. Die Baalspriester bemühen sich den ganzen Tag. Elia spottet schon über sie, als mittags noch immer nichts geschehen ist, und bleiben erfolglos. Elia betet voller Glauben und Gott greift ein und der Stier oder das Opfertier, was für ihn bestimmt ist, geht in Flammen auf, obwohl es vorher mit Wasser getränkt wurde und eigentlich unmöglich war zu brennen. Das Volk Israel ist überzeugt, ja, der Gott Israels ist der wahre Gott. Und Elia lässt die 450 Baalspropheten, die dort versammelt waren, töten. Schon wieder der Tod. Und nachher, als Gott zu Elia spricht und ihm sagt, was er tun soll, nämlich drei Männer in ihren Dienst einsetzen, da sagt er, Hazael, Jehu und Elisa werden den Rest aller Gottlosen töten. Das erscheint uns heute unfair, das erscheint uns fremd, das erscheint uns unmenschlich. Im Alten Testament war es so, dass Gott einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen hatte. Und der Bundesbruch oder die Verletzung dieses Bundes forderte immer den Tod. In vielen Fällen konnte ein Opfertier getötet werden, aber in manchen Vergehen, schweren Vergehen, stand die Todesstrafe dem Täter bevor. Dieses Töten zeigt uns, wie ernst Gott Sünde nimmt und wie heilig Gott ist. Der heilige Gott kann keine Gemeinschaft haben mit Sünde. Er kann nicht verunreinigt werden durch die Gegenwart der Sünde. Ich möchte auf dieses Thema ganz zum Schluss noch einmal eingehen, doch jetzt zurück zu Elia. Isabel, die gottlose Königin, sie droht ihm mit dem Tod. Sie schwört bei ihren Göttern und sagt, so sollen mir die Götter tun und so, das sollen sie mir antun, wenn du nicht morgen einer von diesen toten Propheten bist. Ich werde dir ans Leben gehen. Und jetzt kommen einige Reaktionen, die ich typisch finde für Leute, die in Depressionen verfallen, die erschöpft sind oder die sogar in einen Burnout verfallen. Das Erste, was deutlich wird, Elia bekommt es mit der Angst zu tun. Er handelt aus Angst, er fürchtet um sein Leben. Angst, ein wesentlicher Motivator, wenn du erschöpft bist, wenn du am Boden liegst. Das ist das, was dich dann noch treibt. Wozu? Elia flieht. Eine Fluchtreaktion. Er ist nicht mehr derjenige, der nach vorne prescht und agiert, sondern er ist derjenige, der flüchtet und reagiert. Er läuft um sein Leben. Und er legt einen Weg zurück von schätzungsweise etwa 180 Kilometern ganz vom Norden Israels bis ganz in den Süden, die südlichste Stadt von Israel, Beersheba. Weg aus dem Einflussbereich von Ahab und Isabel ins Südreich. Er flieht. Und auch das scheint mir eine typische Reaktion zu sein, wenn Menschen am Boden liegen, wenn wir am Boden liegen. Wir fliehen. Wir wollen am liebsten weglaufen. Wir haben Gedanken, wie komme ich hier raus? Und teilweise machen wir uns auf den Weg, äußerlich oder auch innerlich. Ein weiterer Punkt, den ich beobachte bei Elia, er lässt seinen Diener zurück. Und auch das ist zu beobachten bei Menschen, die am Boden liegen. Sie weisen Hilfe ab. Sie lassen Hilfe zurück, weil es so beschämend ist, sich in dieser Situation helfen zu lassen, überhaupt beschämend ist, andere Menschen in seiner Nähe zuzulassen. Und das kommt zur nächsten Reaktion. Er sondert sich ab. Er geht in die Wüste. Er geht in die Wüste, da wo nichts mehr ist, da wo keiner mehr ist, da wo es einfach nur leer und öde ist. Und er sucht sich einen einzelnen Ginsterstrauch, vielleicht auch Wacholderstrauch, ein Strauch, der in der Wüste häufiger vorkommt, der keine Blätter hat und dadurch nur sehr spärlich Schatten spendet, aber offensichtlich sucht Elia unter diesem Ginsterstrauch Zuflucht. Er igelt sich ein, er verkriecht sich darunter. In der Wüste, da wo nichts und niemand ihn mehr belangt. Ein weiteres typisches Verhalten, er vergleicht sich mit anderen und schneidet natürlich schlechter ab. Er sagt, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Minderwertigkeitskomplexe, typisch für diese Situation. Vergleich, wie stehe ich da im Vergleich zu den anderen? Wahrscheinlich meint er hier, auch ich habe es nicht geschafft, das Volk Israel weg vom Baalsdienst zum Gottesdienst zurückzuführen. Genauso wenig wie meine Vorfahren. Und er sieht sein Scheitern vor Augen. und es kommen ihm Todesgedanken. Er wünscht sich, sterben zu können. Ja, das ist schwer, aber das gibt es. Und ich glaube, dass mehr von uns diese Gedanken kennen, als wir darüber reden, weil auch das so peinlich ist und so unangenehm und sich für Christen eigentlich nicht gehört, so wie wir denken. Das Letzte, was ich beobachte, ist eine bleiernde Müdigkeit. Er schläft ein. Elia schläft ein. Die Frage ist, was führt dazu, dass ein Mensch in diese Situation kommt? Was führt dazu, dass wir in solche Situationen kommen, dass wir am Boden liegen, dass wir uns so weit verausgaben, dass wir nicht weiter vorwärts kommen? Arne Völkel, ein Pastor, der das Buch geschrieben hat, Ausgebrannt für Jesus, schreibt über seinen eigenen Burnout. Er schreibt, die ersten Berufsjahre ging ich unbekümmert mit viel Schwung und Begeisterung an. Ich sprühte geradezu vor Ideen, glückliche Jahre, in denen ich nicht spürte, wenn ich mich an die Grenze meiner Belastbarkeit bewegte. Es gab auch Probleme, aber weil ich mit einem gesunden Selbstvertrauen ausgestattet war, mochte ich meiner Seele nicht viel Zeit lassen, darüber nachzudenken. Zu spät merkte ich, dass ich zum Beispiel den Sport vermisste, das Spiel und die pure Freude am Leben. Die Droge Anerkennung wirkte und bediente ein Defizit meiner Seele. Anerkennung. Die Sehnsucht nach Anerkennung steht ganz oft dahinter, dass wir uns so weit verausgaben, bis wir am Boden liegen und nicht mehr weiter können. In der Psychologie spricht man von inneren Antreibern, mit denen wir uns erhoffen, diese Anerkennung zu verdienen. Innere Antreiber sind zum Beispiel 5 Klassiker: sei perfekt, also mach keine Fehler, sei stark, zeig keine Schwäche, mach schnell, bloß nicht irgendwie den Eindruck erwecken, du hättest nichts zu tun, mach's allen recht und streng dich an, ohne Fleiß keinen Preis. Kennt ihr diese Antreiber? Das sind Dinge, die uns schon in unserer Kindheit vermittelt werden. Und man geht heute davon aus, dass die Kindheit ganz stark sich auswirkt auf diese Antreiber, die uns ein Leben lang begleiten. Weil ein Kind ganz genau spürt oder interpretiert, durch welches Verhalten würde ich die Liebe meiner Eltern verspielen oder riskieren. Wenn ich Fehler mache, dann guckt die Mama immer so komisch. Also sei perfekt. Oder wenn ich da rumstehe und so tue, als hätte ich nichts zu tun, jetzt mach mal schnell. Streng dich an. Mach's allen recht, gerade in Familien, wo ein Familienmitglied besonders Rücksicht benötigt, mach's allen recht. Und diese Dinge, die prägen sich in unser Leben ein und begleiten uns unser ganzes Leben lang. Das Schlimme an diesen inneren Antreibern ist, dass sie uns meistens nicht bewusst sind, erst in Krisen bewusst werden und an die Oberfläche kommen können, auch nicht zwangsläufig kommen. Bei Elia wage ich mal zu vermuten, dass er etwas hatte von diesem Punkt, sei perfekt und sei stark. Oft gibt es so eine Mischung. Denn er sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Das heißt, er hat ja den Wunsch, besser als seine Vorfahren zu sein und es zu schaffen. Und sein Name heißt Elia, Gott ist mein Herr. Gott oder mein Gott ist der Herr. Das heißt, sein ganzes Leben lang, alles, was wir von ihm wissen, stand er für diese Wahrheit an. Mein Gott, der Gott Israels, er ist der Herr und kein anderer. Sei stark, tritt für diesen Gott ein. Und er hat sich offensichtlich so verausgabt, dass er jetzt am Boden liegt, resigniert und merkt, mein Auftrag, der Sinn meines Daseins ist nicht mehr erfüllt. Und die Frage ist, wie kann man jemand helfen, der in dieser Situation ist? Das Fatale ist, es ist ganz schwierig, jemandem zu helfen, gerade wenn er Hilfe ablehnt. Oft können wir nicht helfen, wir können oft nichts anderes tun, als für diese Person zu beten, da zu sein für den Fall, dass sie um Hilfe bittet oder dass sie Hilfe benötigt und diese Person umsorgen. Elia, er braucht Hilfe in dieser Situation und Gott weiß es. Und Gott schickt ihm auf übernatürliche Weise einen Engel, der ihm zu essen gibt. Essen. Das gehört ja mit dazu, wenn Menschen erschöpft sind, wenn Menschen depressiv sind, wenn Menschen in den Burnout fallen, dass sie sich selber vernachlässigen. Und Gott weiß, dass wir Hilfe benötigen, dass wir Essen benötigen und dass wir Schlaf benötigen. Und Elia bekommt diesen Schlaf gewährt. Er darf runterkommen, er bekommt Essen. Wasser und Brot klingt für uns jetzt nicht sehr verlockend, aber ich glaube, wenn du in der Wüste bist, dann freust du dich sehr über ein frisch geröstetes Toastbrot und frisch schmeckendes Wasser. Elia zumindest hat es gegessen und getrunken und er schläft wieder ein. Und wieder kommt der Engel, weckt ihn auf und sagt, steh auf, iss, der Weg ist zu weit für dich. Offensichtlich hatte Gott vor, Elia an ein bestimmtes Ziel zu führen. Wir wissen nicht genau, ob Elia von vornherein vorhatte, dorthin zu gehen. Aber Gott weiß, dieser Weg, auf den du dich machst, der braucht Kraft. Der Weg durch eine Depression, durch einen Burnout, durch eine Erschöpfung, der braucht Kraft. Und das ist oft ein langer, langer, langer Weg. Ein Weg durch die Wüste. Im Bild gesprochen. Elia wandert 40 Tage und Nächte in die Wüste. Und er hätte gar nicht so lange gebraucht für die Kilometer, die er zurückgelegt hat. Er hätte vielleicht so 15 Tage gebraucht, aber nicht 40. Er wird 40 Tage durch die Wüste geführt. Und ich glaube, dass diese 40 Tage ihn erinnern sollen an die 40 Jahre, die das Volk Israel in der Wüste verbracht hat, viele Jahrhunderte davor. Und er kommt dann an diesen Gottesberg Horeb, ein anderer Name für den Berg Sinai, wo alles begonnen hatte, Jahrhunderte vorher. Hier hatte Gott den Bund geschlossen, von dem Elia sagt, dass die Israeliten ihn jetzt verlassen haben. Hier hatten die Israeliten schon damals den Bund gebrochen, indem sie das goldene Kalb gebaut haben und es angebetet haben. Also schon damals war Götzendienst ein Problem. In Klammern, lange bevor Elia überhaupt lebte, das heißt, Elia war nicht schuld an der Situation, sondern er tritt ein in eine lange Tradition des Götzendienstes, des Abfalls von Gott im Volk Israel. Ich glaube, dass Elia deutlich werden soll, Elia, du bist nicht verantwortlich für das, was dein Volk, mein Volk mir antut. Hier am Berg Sinai, am Berg Horeb, hatte Gott sich dem Mose als gnädiger und gerechter Gott offenbart. Und Gott stellt ihm die Frage, was tust du hier, Elia? Eine Frage, die wirklich gut ist, klar, sie kommt ja auch von Gott. Eine Frage, die wichtig ist. Und diese Frage sollten wir uns stellen lassen. Ob wir nun in einem oder am Boden liegen, in einem Burnout, in einer Erschöpfung drin sind oder nicht, diese Frage ist immer gut, von Zeit zu Zeit sich mal zu stellen. Was tust du hier? Was tust du hier? Was willst du wirklich? Tust du das, was du willst? Tust du das, was du für richtig hältst? Tust du das, was ich will? Oder bist du völlig abgekommen von dem Weg, den du irgendwann einmal eingeschlagen hast? Was tust du hier, Elia? Mein Gott ist der Herr. Ist das so? Ist dein Gott der Herr? Bin ich dein Herr? Oder ist die Angst dein Gott? Ist die Königin Isabel dein Gott? Was tust du hier? Eine gute Frage. Und wir merken, Elia versucht zu antworten, aber er antwortet nicht wirklich auf die Frage. Er geht dieser Frage aus dem Weg. Er sagt, was er getan hat. Er hat geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Er redet von dem Widerstand. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Er redet von seiner eigenen Vereinsamung. Ich bin übrig geblieben, ich allein. Und er redet von seiner Angst. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Ich allein bin übrig geblieben. Das stimmt übrigens nicht. Ein Kapitel vorher wird davon berichtet, dass Obadja, ein frommer Mensch in Israel, der am Königshof arbeitete, 100 Propheten gerettet und in einer Höhle versteckt hat, in zwei Höhlen. Er ignoriert, dass am Berg Karmel das ganze Volk gesagt hat, ja, wir wollen Gott dienen von Neuem. Nein, er sagt, ich bin allein übrig geblieben. Ich allein. Ein Kapitel vorher hatte er noch stolz gesagt, ich bin der Einzige, der noch für Gott eintritt. Ich bin allein derjenige, der Gott folgt. Und er ist für Gott eingetreten. Hier klingt es eher resigniert. Ich allein. Er kommt sich unverzichtbar vor. Wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner und jetzt steht er alleine da. Auch das ist ein Merkmal von Depression, von Burnout, dass wir uns alleine vorkommen, dass wir uns gefangen fühlen in der Situation, in der wir sind und keinen Ausweg finden. Und was ich bemerkenswert finde, Gott verurteilt Elia nicht. Er sagt ihm, geh vor die Höhle, ohne zu sagen, was dann kommen würde. Aber Gott würde sich zeigen. Und ein großer Wind kommt vorbei, ein Erdbeben und ein Feuer. Und in allen dreien erkennt Elia Gott nicht. Merkmale, Naturereignisse, die schon früher dafür standen, dass Gott eingegriffen hat, dass Gott übernatürlich aufgetreten ist. Als Gott das Volk Israel durch das Schilfmeer führte, hatte das mit einem starken Wind zu tun. Erdbeben und Feuer waren Begleiterscheinungen, als Gott den Bund mit Israel geschlossen hat. Er kam auf diesen Berg und diese mächtigen Zeichen folgten ihm. Aber in allen dreien, Wind, Erdbeben, Feuer, in diesen mächtigen Naturereignissen war Gott nicht zu finden. Und es tut weh, Gott nicht mehr so zu hören wie früher. Das schmerzt. Und das Interessante ist, das überliest man leicht. Offensichtlich geht Elia wieder in die Höhle zurück. Denn dann wird berichtet, dass er ein Wehen hörte, den Ton eines leisen Wehens. Und dann steht da interessanterweise, er ging hinaus vor die Höhle. Das heißt, er war scheinbar wieder drin. Er hat schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass Gott noch erscheint, nachdem er in diesen gewohnten Bahnen ihn nicht erlebt hat. Und er erlebt ihn plötzlich völlig ungewohnt, nicht so machtvoll wie erwartet, nicht so spektakulär wie erwartet, wie er es kannte, sondern unscheinbar und leise. Könnte es sein, dass Gott gerade solche Situationen wie Erschöpfung gebraucht, um sich uns ganz neu zu offenbaren? Um uns ganz neu an sein Ohr und seinen Mund, unser Ohr an seinen Mund heranzuführen und uns zu helfen, ihn ganz neu zu hören. Zu verstehen, Gott ist nicht immer nur im Trubel zu finden. Und er will auch nicht immer nur, dass du im Trubel bist. Dass du der große Kämpfer bist, der für ihn einsteht, sondern du darfst schwach sein. Und Gott möchte dir in der Stille begegnen. Du musst dazu nicht in die Wüste gehen. Ich habe letzte Woche mir 3 Tage frei nehmen dürfen durch meine Frau, die mich dazu ermutigt hat, und meinen Kollegen, der dann die Arbeit übernommen hat. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal. Und ich habe 3 Tage mir Zeit genommen, alleine zu wandern. Natürlich irgendwo übernachtet, dann alleine in einer Pension. Und ich habe gemerkt, die Zeit hat mir sehr geholfen, wieder mit Gott ins Gespräch zu kommen. Da, wo vieles abgerissen war, neu ihn zu hören, in der Stille, in der Natur, diese Begegnung neu zu erleben. Das können wir nicht machen. Aber wir können uns Gelegenheiten schaffen, wo die Möglichkeit besteht, dass Gott redet. Und Gott möchte uns doch begegnen. Aber er tut es nicht immer in diesen lauten Arten und Weisen, wie er es auch tut. Er tut es manchmal und scheinbar auch sehr oft eher in der Stille. Lasst uns Zeiten einbauen, wo wir Gott die Gelegenheit geben, zu uns zu reden. Und Gott stellt noch einmal die Frage, was tust du hier, Elia? Und Elia antwortet wörtlich genauso, wie er es vorher getan hat. Also scheinbar hat diese Gottesbegegnung überhaupt nichts an seiner Perspektive verändert. Er ist genauso sprachlos, um die richtige Antwort zu geben wie vorher. Aber er bekommt einen neuen Auftrag. Er soll 3 Personen in den Dienst einsetzen, unter anderem auch seinen eigenen Nachfolger. Das heißt, er bekommt die Perspektive, dein Dienst wird ein Ende haben und ein anderer wird deine Stelle einnehmen. Und es wird ihm deutlich gemacht, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Diejenigen, die sich gegen Gott stellen, sie werden ihre Strafe, ihre gerechte Strafe erhalten durch die 3, die du in den Dienst einsetzen wirst. Und ganz am Ende wird gesagt, dass Gott 7000 Menschen übrig gelassen hat, die sich nicht dem Baal hingegeben haben, sondern die ihm treu dienen. Das heißt, Elia bekommt eine dreifach neue Perspektive. Er bekommt eine neue Perspektive über Gottes Wesen. Gott ist weiter Gott, er verlässt dich nicht. Und das möchte ich dir zusprechen, wenn du gerade erschöpft bist. Gott verlässt dich nicht, er vergisst dich nicht. Er ist da. Und er möchte dir die Möglichkeit geben, ihm ganz neu zu begegnen. in der vielleicht jetzt verordneten Stille. Er redet auch leise, nicht nur laut. Das erste, Gottes Wesen. Das zweite, er bekommt eine neue Perspektive über seinen Dienst. Das heißt, dein Dienst wird zu Ende gehen, du wirst entlastet, du wirst einen Nachfolger einsetzen. Elia hat noch Einsätze danach, aber sein Nachfolger ist schon im den Dienst dann eingesetzt. Und das dritte, er bekommt eine völlig neue Perspektive für seine Situation. Elia, du bist nicht alleine, sondern es sind 7000 andere, die auf deiner Seite stehen. Und es ist so ermutigend zu erfahren, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine, du hast Menschen an deiner Seite. Du lebst nicht dauerhaft in einer Wüste, wo kein anderer da ist. Du lebst nicht dauerhaft in einem verschlossenen Raum, wo keiner reinkommt, sondern andere sind da, Gott ist da. Jahrhunderte später war ein anderer Mann in der Wüste. Zu Beginn seines Dienstes. Sein Name Jesus Christus. Auch von ihm wird gesagt, dass ein Engel ihm diente. Zu Beginn seines Dienstes und zum Ende seines Dienstes, kurz bevor er ans Kreuz ging. Der Widersacher wollte ihn versuchen, seinen Auftrag auszugeben. Er betete, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diese Leiden, diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Hätte man Jesus gefragt, was tust du hier, er hätte genau gewusst, was er tut, denn er hat es im Voraus verkündet, dass er leiden und sterben müsste und auferstehen wird. Jesus Christus war wirklich alleine. Er war der Einzige von allen verlassen, auch von Gott. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, dass er gesagt hat, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das Volk Israel hat den alten Bund verlassen. Wir waren nicht in der Lage oder wären nicht in der Lage, die ganzen Regelungen des alten Bundes zu halten. Wir können nicht durch unsere eigene Leistung vor Gott bestehen. Und Jesus sagt, du musst nicht durch deine Leistung vor Gott bestehen, sondern meine Leistung zählt. Statt zu sagen, es ist genug, ich will jetzt dem Ganzen ein Ende machen, hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Du bist bei Gott angenommen. Durch das, was ich getan habe. Du musst dir die Anerkennung Gottes nicht mehr verdienen. Es ist vollbracht. Die Todesfolge, und damit komme ich auf die vielen Sterbenden am Anfang und am Ende dieses Textes zu sprechen, die Todesfolge für Menschen, die sich gegen Gott stellen, für Menschen, die nicht in Gottes Heiligkeit leben können, so wie du und ich, die nahm er auf sich. Und er sagte, in meinem Reich hat Gewalt keinen Platz. Steckt eure Schwerter weg. Er hat sein Friedensreich begonnen aufzubauen. Er hat die Anerkennung bei Gott verdient, für dich und für mich. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.